Montagsgespräch.
Was für ein Jahr, was für, also das ist rein technisch, rein medientechnisch, unglaublich, man kommt gar nicht mal daher. Es überschlägt sich alles und wenn einer up to date ist, dann ist es Jochen Fasko, der Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt und ich freue mich sehr, dass er da ist zum Jahresabschlussgespräch. Hallo Herr Fasko.
Ah, Herr Rose, Herr Rucke.
Hallo, hallo und wir können ja schon mal sagen, wir haben eben schon geredet, Sie waren das erste Mal in unseren neuen Räumlichkeiten, wir sagen jetzt gerade noch so neu im Dezember, jetzt, wir sind ja seit Januar schon drin und vielleicht mal ganz kurz, Sie haben es ja uns noch gar nicht so direkt gesagt, Ihr erster Eindruck jetzt?
Na, erstens bin ich mit meinem Fahrrad, deswegen war ich eine Minute zu spät, doch ganz langsam hier die Straße entlang gefahren und habe geguckt, wo ist das große Schild, das nach außen ragt, radiofrei. Und dann habe ich ein riesiges, tolles Plakat gesehen. Komm steht drauf, kennt man ja, das sind die großen vier Buchstaben, die ja früher eigentlich auf das Gebäude gegenüber vom Bahnhof hätten gehören sollen, wo Willy Brandt ans Fenster steht oder Willi ans Fenster. Aber komm ist ja auch so ein Markenzeichen, nicht bloß in der Aufforderung, Leute, kommt her, sondern auch wirklich ein Markenzeichen für radiofrei. Und das findet man quasi, wenn man an der Straße hier vorbeiläuft und ich habe da natürlich auch gesehen, wurde auch abgeholt und mich gefreut, dass sie, ich finde, so schöne Räumlichkeiten haben. Natürlich ist immer das Alte, das noch ein bisschen größer war, das ein bisschen Patina hatte. Ist vielleicht ein bisschen schöner, aber ich bin ja auch selbst Mitglied bei, kann man auch alle aufrufen, beim Kulturquartier, wo auch im alten Schauspielhaus am Ende viele Bürgerinnen und Bürger wollen, dass dort was Neues entsteht, dass dort Kultur und Menschen zusammenkommen und dort wird ja auch radiofrei sein und so gesehen, glaube ich, ist so eine Zwischenstation, da kann man schlechter leben, aber ich freue mich auch auf Ihre neuen Räumlichkeiten.
Also es ist nicht egal, wo ein Radiosender sitzt. Man könnte sagen, heutzutage ist es doch völlig egal, wo ich kann von jedem Ort der Welt und am Stadtrand irgendwo in einem Fabrikgebäude Sendungen machen, ist nicht ganz egal, oder?
Also mir hat mal ein ziemlich wichtiger Manager von einem kommerziellen, von einem werbefinanzierten großen landesweiten Radio gesagt, achso, wissen Sie, Herr Fasko, ob wir in irgendeinem Dorf in der Nähe der großen Stadt sitzen oder in einer mittelgroßen Stadt in der Nähe der großen Stadt sitzen, wir müssen auch nicht die teuren Mieten zahlen der großen Stadt, uns reicht das so, wer zu uns kommen will, der wird uns finden. Ich glaube, das gilt für ein Bürgerradio nicht, ein Bürgerinnen- und Bürgerradio ist am Ende auch nur so gut, wie die Menschen der Region es wirklich toll finden und wie sie Lust haben, ihre Themen reinzubringen, aber auch von ihnen zu hören, was sie und andere für wichtig halten, zu wissen über die Region. Und deswegen, dass sie hier so nah sind, wenige Steinwurf vom Anger weg und so nah und so im Zentrum Erfurts ist, wenn es irgendwie bezahlbar ist, wir müssen ja auch über den Rundfunkbeitrag reden und ich glaube, da kriegen sie einen erklecklichen Anteil, der aber wahrscheinlich nie genug ist. Aber wenn es bezahlbar ist, und es wird es wohl sein, dann ist so eine nahe zentralen und zentrumsnahe Geschichte genial.
Ich bin eingestiegen mit der Zeit, mit dem Zeitgefühl. Wie ist Ihr Zeitgefühl, wenn Sie sich an die 90er erinnern, wo man denkt, oh komm, da kam jetzt die Entwicklung und C64 und das vorher. Und jetzt haben wir in diesem Jahr, was da technisch passiert ist. Also mein Zeitgefühl ist völlig aus den Fugen geraten. Es überschlägt sich alles. Es ist hammerhart, oder?
Ich empfinde es auch so. Ich habe sogar noch eins draufzusetzen. Also erstens, ich empfinde schon, dass nach der, und ich habe jetzt, es klingt wie Opa erzählt vom Krieg, nach der Entwicklung des Internet, das ich wirklich hautnah miterlebt habe in den 90er Jahren. Ein Freund von mir war übrigens, den ich gerade letztens getroffen habe, der war bei CERN, das ist diese Kernforschungszentrum, dieses Zentrum da in der Schweiz und hat dort seine Doktorarbeit geschrieben. Und er erzählte mir davon, dass in den Nachbarräumen Leute saßen.
Tim Berners-Lee.
Genau diese Leute. Ja. Und die haben dort in den Nachbarräumen.
Tim Berners-Lee, also vom World
am Inter. Er hat das Wort nicht benutzt. Also sagte, die sind gerade und arbeiten gerade an diesen Dingen. Und ich war völlig baff, als das. Und es hat ja dann eine unglaubliche Entwicklung genommen. Und heute ist unsere Welt ohne Internet, ohne Online, ohne digitale Themen nicht mehr denkbar. Und so gesehen bin ich jetzt schon, Opa erzählt dann doch vom Krieg, bin ich jetzt schon so, dass ich sage, ich kenne die Zeit vor dem Internet, erlebte die Zeit, wie das Internet kam und erlebte auch vielleicht ungefähr vor 20 Jahren, wie das Social Media Welt entstand, wo wir selbst alle in der Lage waren, ja Publisher zu werden und Dinge ins Netz zu stellen und auch Meinung mitzubilden, aber auch Fake News zu machen, mache ich selten. Und jetzt ist wir, und das haben Sie angesprochen, jetzt haben wir die Welt der KI. Und ich empfinde das, es kann aber auch sein, dass man immer da, wo man am meisten den Sturm und die Winde spürt, das am stärksten einem angeht, aber ich empfinde das noch dramatischer. Als die Netzweltentwicklung, als die Social-Media-Entwicklung. Ich glaube, KI, das wird auch bald entschieden werden, ob wir am Ende, jetzt klingt es ein bisschen härter, weil ich bin ein großer Fan dieser neuen Entwicklung und dieser neuen Möglichkeiten und sehe es als große Chance, gerade wenn die Babyboomer in Rente gehen, das irgendwie zu kompensieren. Aber ich glaube, wenn wir nicht aufpassen, werden wir bei dieser Technologie die Vasallen und die die vielleicht digitalen Sklaven von großen Akteuren. Und da müssen wir jetzt aufpassen und die Grundlagen legen.
Ich glaube, wir sind so ein bisschen überrascht, dass Sie das, also nicht, eigentlich nicht wirklich überrascht, dass Sie das sagen. Im Vorfeld wurde so gesagt, wenn Herr Fasko kommt, sprich ihn nicht auf KI an. Das ist sein Leib- und Magenthema, weil Sie ja auch gern KI nutzen. Aber Sie sagen gleichzeitig, das sind viele Chancen. Das ist ja immer so dieses typische Weiterbildungsthema, Chancen und Risiken. Aber wir müssen eben aufpassen, dass wir es richtig nutzen. Ich habe es jetzt mal so zusammengefasst.
Ja.
Was haben Sie denn da für Erfahrungen bislang gemacht?
Ja gut, ich habe ja jetzt dadurch, dass ich die Welt des Internet erlebt habe und auch wirklich bin begeisterter Onliner und erlebe auch die Vernetzungsmöglichkeit, die Chancen, die man da hat. Das ist wirklich, erlebe ich als riesige Bereicherung, wie viel ich mich informieren kann. Aber ich sehe, und ich bin ja auch als Landesmedienanstalt und auch als Beauftragter für Medienkompetenz, habe ich diese Brille auch ein bisschen immer mit auf. Ich sehe auch, was sind die anderen Seiten? Und wir sind vielleicht Menschen, die jetzt nicht wie wir drei, wir sind jetzt alle über 40 vielleicht, aber wie wir drei auch eine Welt erlebt haben, die analog war. Wie wir damit umgehen, das ist vielleicht anders als junge Menschen, die in diese Welt hineinwachsen, plopp drin sind und gar nicht dieses, so wie bei Autos, wir würden merken, wenn wir nach München wollen und das Auto lenkt uns nach Bad Berka. Das Auto sagt dann irgendwann oder die Software, da gibt's doch München, der Ort bei Bad Berka, den meinst du doch. Wir würden aber schon merken, wenn wir von der Autobahn runtergelotst werden, dass wir wollen doch nach München, nach Bayern. Aber wenn junge Menschen, um das Beispiel zu bringen, kein Bauchgefühl wirklich entwickeln konnten, in der digitalen Welt da keine analogen und grundethische Standards haben, vielleicht auch nicht vielleicht die Eltern, die das unterstützen und andere außenrum, dann ist das nicht ohne Gefahr. Und deswegen glaube ich, weil die Frage war, wie ich das sehe, bin wirklich absolut sicher, diese Welt wird durch KI, sei es bei der Medizin, bei der Umwelt, bei der Energie, bei ganz vielen Fragen, eine Wahnsinns- und ich glaube auch tolle Chance für uns sein als Gesellschaft. Aber wir müssen echt aufpassen. Am Ende ist das getriggert und getrieben von Akteuren, die damit, ich sage jetzt mal fast, nur Geld verdienen wollen, die damit auch vielleicht auch politische Macht ausüben wollen. Und um den Blick nochmal zurückzuwerfen, beim Internet merken wir jetzt, dass ganz, ganz viele Menschen nur noch über Hass und Hetze, über Verbot von Social Media, über Fake News, über ganz viele negative Seiten reden und die positiven dann irgendwie so ein bisschen ausblenden. Und ich versuche mich gerade bei dem Thema KI runter zu zoomen und nicht mit erhobenen Händen und glücksstrahlend bei dem Thema rumzulaufen, auch, aber nicht nur, sondern auch dann zu warnen. Wir hatten die Tage zum Beispiel Vertreter einer großen Kirche aus Thüringen bei der TLM, wo wir ganz viel, ich glaube 30, 40 Leuten versucht haben, genau diese Dimension auch gerade der Ethik von KI mitzugeben, damit sie auch in ihren Welten, gerne mit oder auch ohne Unterstützung der TLM, Hauptsache sie machen es, damit sie diese Themen auch in ihren Welten mit ihren Menschen das auch diskutieren und weitergeben.
Sie haben gesagt, die ethischen Fragen, könntest du sagen, die moralischen Fragen oder Wertefragen, die sollte man ja nicht den großen Konzernen überlassen. Ist aber im Moment so, wenn wir über Ethik und KI sprechen, müssen wir natürlich darüber sprechen, wie werden die gefüttert, wie sind die Algorithmen. Ja. Wir wissen so wenig und wir sind ausgeliefert diesen paar wenigen kleinen, paar wenigen großen Konzernen. Wäre es nicht eine staatliche Aufgabe, wir sagen, die Energieversorgung ist staatliche Aufgabe, Bildung ist staatliche Aufgabe, also die Menschen zu schützen und zu sagen, okay, also das Thema KI muss staatlich, was die Werte betrifft und auch die Regulierung betrifft, muss in staatliche Hände. Ist das nicht eine staatliche, gesellschaftliche Aufgabe?
Wo leben Sie? Also wenn Sie das jetzt 20 Jahre vorher zurückgesagt hätten über Social Media oder über Internet, dann würden Sie heute auch sagen und damals dann nach weniger Zeit auch schon, das hat einen solchen Effekt, das hat einen solchen Druck, das hat eine solche Bedeutung für Gesellschaft, aber auch für die, die dahinter das triggern und Milliarden und nicht Hunderte, sondern mittlerweile gefühlt Tausende Milliarden reinstecken, dass wir natürlich der Gesellschaft, natürlich den Regierungen, natürlich den Bildungsverantwortlichen, den Erziehungsverantwortlichen sagen, das machen wir als Landesmedienanstalt unter anderem auch. Das ist euer Thema auch, natürlich neben vielen anderen. Die Veränderung durch diesen Stromhunger, Nachhaltigkeit haben Sie gar nicht erwähnt, ist ein Riesenthema. Mhm. Veränderung von Klima, aber natürlich ganz bewusst, wer ist am Ende derjenige, der uns die Dinge, vielleicht auch unseren Großeltern oder wenn wir nochmal 30 Jahre älter sind, uns selbst, wenn wir da halb sappernd in irgendwelchen Stühlen sitzen und am Ende irgendeine Alexa oder wie auch immer sie heißen wird, dann natürlich mit der richtigen KI uns irgendwie die Welt nochmal erklärt und sagt, wie wir wählen sollen, was wir kaufen sollen, was uns vielleicht irgendwie gefällt und auch irgendwie Lieder vorsingt, aber hintenrum uns dann quasi ausheucht. Also wir müssen am Ende erkennen, das sind keine Themen, die nur irgendwo Akteure der Regulierung, und Regulierung ist da sowieso nur ein Teil der Wirklichkeit, betrifft, sondern es betrifft uns. Herr Hucke, Sie, Herr Rose, Sie, Herr Fasko, mich. Ich muss mich selbst kümmern. Ich muss mir einen Kopf machen. Ich muss mir, das ist eine Hohlschuld. Ich muss für die Menschen, die vielleicht meine Kinder oder Schützlinge sind in Schule, mich damit auch früh auseinandersetzen. Und ich muss natürlich auch, wenn meine Eltern noch da sind, auch denen helfen. Weil am Ende sind wir auch Enkeltrick und so. Am Ende sind wir in einer riesen drehenden, immer schneller drehenden Spirale.
Wir sind auf der einen Seite selbstverantwortlich. Also das nehmen wir auch mit, Herr Rose, ich und auch Sie. Zum anderen, ich denke, mal mein besten Freund, der meinte irgendwann mal so im Gespräch, und das geht in die Richtung, die Carsten eben gerade gesagt hat, naja, also bei TikTok und wie alle sozialen Medien heißen, wir haben es ja selber in der Hand, trotzdem den Stecker zu ziehen. Also es ist ja kein Naturereignis, was da über uns gekommen ist. Das sagte er mal, das ist eine sehr eindeutige Ansicht. Wir blicken jetzt gerade alle so ein bisschen nach Australien, Stichwort Social-Media-Verbot unter 16. Das sorgt für Diskussion. Da würde ich Sie auch, oder wir würden gerne Sie mal so als Direktor der Landesmedienanstalt dann natürlich auch fragen, wie Sie da hinblicken auf dieses Thema. Sehr interessant, dass da wie so ein Versuchslabor gerade in Australien entsteht.
Passt auch ganz gut, weil ich, das kann ich sagen, ich gerade vor 2 Tagen mit einer der renommiertesten Medienpädagoginnen von Australien aus Melbourne über dieses Thema gesprochen habe, wie sie selbst die Debatte von vor 1,5 Jahren, da hatte ich schon mal mit ihr gesprochen, die damals gerade ganz stark wurde in Australien, erlebt hat. Übrigens versucht hat, auch den Medienkompetenzansatz dort einzubringen. Und wie sie, das hat vor 1/2 Jahr mir mal gesagt, wie sie es dann entwickelt hat in Richtung Verbot vor allem. Und wie sie es heute, jetzt ist das Verbot ja da, gesehen hat. Und ich will auch nochmal auf den Satz mit TikTok kurz eingehen, weil Ihr Freund wird wahrscheinlich nicht 13 sein.
Nein.
Und natürlich, ich weiß nicht, wenn Sie in TikTok sind oder Herr Rose, Sie oder wir in Instagram sind und so, ich freue mich dann immer auch, wenn ich was sehe. Das ist wirklich auch für uns schon, und wir sind erwachsen, wir sind älter. Das ist so mit Algorithmen ausgerechnet. Das ist so irre, wie die es schaffen. Wir wollen das nach 10 Minuten aus der Hand legen, und es ist eine Stunde rum.
Ja.
Und junge Menschen, die haben noch nicht, die sehen das schon irgendwo, aber die haben keine Instrumente, auch vielleicht keine wirklichen Ansprechpartner bei diesen Problemen. Und deswegen ist es auch ein Thema von Elternhaus, auch ein Thema von Schule und von vielen anderen Akteuren, um jetzt zurückzukommen. Und ist es jetzt ausreichend oder nicht ausreichend? Das ist wahrscheinlich, wird jeder sagen, nee, nicht ausreichend. Aber ist es ein Thema für Verbot, ja oder nein? Und jetzt um die Kollegin, ich glaube, ich darf sie auch zitieren, sie wird ja in Melbourne vielleicht auch radiofrei hören, und wenn nicht, kann ich sie auch mal zuschicken. Aber diese Professorin hat mir gesagt, Jochen, am Anfang war ich sehr auf der Schiene Prävention, Bildung, wir müssen was tun, geschieht da auch in Größenordnungen. Die haben aber nicht so eine Medienanstalten wie wir, die sehr stark sowohl Schutz und Aufsicht, und wir kämpfen auch als Landesmedienanstalten ganz stark und mit großer Werfe und ich denke auch mit Erfolg gegen die Googles, gegen Meta und Facebook, Insta, gegen TikTok und Co. und arbeiten auch mit denen auf anderen Bereichen zusammen. Also wir machen Aufsicht und sind, ich glaube, auch streng, haben viele Verfahren gegen die, aber erleben auch, dass wenn wir was melden, in der Regel die Dinge gestrichen werden, wenn das es rausnehmen. Aber wir haben auf der anderen Seite auch diesen Bildungsanspruch als Medienanstalten und machen sowohl in Thüringen weit in vielen, vielen Schulen, aber von Kindergarten bis Seniorenbereich auch diese Themen. Und als Beauftragter für Medienkompetenz aller Medienanstalten weiß ich, dass wir da auch im vorderen Bereich der Häuser und der Medienanstalten sind. Aber zurückzukommen, reicht es aus, zu verbieten? Ich weiß nicht, was für ein Verbot würden Sie sagen, wirkt bei Ihnen, als Sie 13 waren, 14 waren, Herr Rose?
Ja, das hat doch gereizt. Also die Grundsatzfrage ist ja, CDU, SPD und BSW in Thüringen fordern ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Der Kinderschutzbund sagt dagegen, das ist weder wirksam noch pädagogisch zielführend. Wie steht denn jetzt die TLM in dem Können Sie als TLM, dürfen Sie eine Haltung dazu haben, oder ist es jetzt doch ein Fasko, der dazu eine Haltung hat?
Beantworte ich gerne. Das eine, ich habe eine persönliche Meinung, und da Sie ja meine Frage nicht beantwortet haben, versuche ich es mal zu beantworten. Ja,
ich werde es dann tun,
Alles klar. Das muss ich auch können, um auszuweichen. Ja, natürlich ist der Reiz des Verbotenen da, ist doch logisch. Also die Frage beantwortet sich eigentlich selbst. Je mehr ich verbiete, und FSK ist doch ein Film ab 18 sehen, meine Güte, verboten bei Insta reingehen, natürlich.
Ich bin mal an den Ohren von meiner Oma aus einem Film, der ab 12 war, da war ich 10 rausgeholt worden. Das hat auch gewirkt. Nicht unbedingt, dass ich jetzt gar keinen Film mehr gucken wollte, der älter erst erlaubt war, aber es hat zumindest die Diskussion gegeben. Ich will sagen, ich glaube persönlich, natürlich sind Verbote, sind Regeln, sind maßgebliche Rahmenbedingungen und übrigens Konsequenzen. Also das heißt, es muss überprüft werden, es muss angeguckt werden, es muss auch draufgehauen werden, sind notwendig. Aber sie sind wenn, dann bestenfalls ein Teil eines Pakets. Und der andere Teil müsste mindestens genauso mit großer Werfe und mit großer Begeisterung geschnürt werden. Das heißt, ich muss informieren und aufklären. Ich muss jung, mittel und alt. Ich muss Schülerinnen, Schüler, Lehrer, Erzieher, Eltern, aber auch Großeltern fit machen können in diesen Bereichen. Ich muss wirklich erstmal bei vielen erstmal Grundlagen schaffen, damit sie verstehen, was das überhaupt ist und dass es nicht nur ein Gerät ist und dass bei WhatsApp eben dann auch die Daten nach Amerika fließen und Meta sich die Hände reibt, weil sie nahezu über jede Familie, über jeden Menschen von uns, die diese Dinge benutzen, nahezu alle Themen, vielleicht wenige nicht, wissen. Und das Zweite, nach der Information, nach dem Bewusstsein, dem Sensibilisieren, steht natürlich auf der anderen Seite auch wirklich, dass ich Angebote schaffe. Ich muss vielleicht bei Kindergärten vor allem natürlich die Erzieherinnen und Erzieher schulen. Ich muss die Lehrerinnen und Lehrer und auch die Erzieher für die Horte fit machen. Ich muss wirklich Elternabende machen. Ich muss in der Lage sein, dass Schüler nicht nur irgendwie was mit einer PowerPoint diese Dinge verstehen, sondern sie wirklich selbst ausprobieren können. Medienkompetenz lernt man wieder stricken. Nicht mit einer PowerPoint, sondern mit den Nadeln. Es tut auch manchmal weh. Und man muss diese Faszination, was sie hier auch machen.
Können Sie stricken?
Ich kann nicht stricken, aber ich würde es wahrscheinlich nicht lernen können über eine PowerPoint. Und ich glaube, das, was Sie machen als Radio- und Medienmacher, diese Faszination, ich kann meine Worte dazu verwenden, um Menschen wie mich jetzt ein bisschen zu reizen. Ich kann Menschen dazu bringen, Dinge zu sagen, die sie vielleicht nicht sagen wollen, aber sie können eine Message, sie können ein Teil einer Bewegung, einer digitalen Entwicklung, einer gesellschaftlichen Entwicklung sein. Das ist faszinierend. Und das jemandem beizubringen und zu sehen, du hast in der Sekunde, wo du dieses Handy in die Hand nimmst, hast du eine Riesenverantwortung. Ob du deinen Lehrer abfilmst, ob du das Mädchen, das gerade geschlagen wird, abfilmst und ins Netz stellst, ob du dich selbst vielleicht, wenn du Probleme hast, solltest du wirklich mit ChatGPT reden. Das machen die natürlich auch. Die CIM-Studie der Medienanstalten mit dem SWR hat gerade wieder festgestellt, dass nahezu alle Jugendlichen und Kinder die Jugendlichen vor allem mit der KI reden. Sollte ich mit denen reden und wo muss ich aufpassen? Also ich versuche bloß klar zu machen. Es ist ein Paket, das sie packen müssen und da ist natürlich die Haftung, der Jugendschutz, die Altersüberprüfung ist da auch mit drin und die Pflichten. Und jetzt sage ich, was mir die Professorin, die aus Melbourne.
Wie heißt denn die?
Die heißt Ingrid Volkmar, eine tolle Frau. Was die mir gesagt hat, die sagte, die war vor anderthalb Jahren roundabout, war die ziemlich Medienkompetenz und wir müssen mehr dieses zweite Paket, das ich beschrieben habe, viel stärker machen. Von einem halben Jahr sagt sie, ja, ich bin mittlerweile, das hat so eine Dimension, auch durch KI, so eine Entwicklung, so eine Macht, diese neuen Technologien. Junge Menschen werden da reingesaugt wie Staubsauger. Das geht nicht mehr nur über Bildung, hat sie auch recht, ist auch meine Position. Wir müssen sehen, da muss man auch andere Maßnahmen ergreifen. Und diese Woche sagte sie zu mir, ich bin schon dabei, dass wir da ganz deutlich härtere Bandagen gegenüber den Plattformen anlegen müssen. Und es wirkt. Sie sagte, ich glaube Montag diese Woche oder irgendwann die Tage, hat Australien für das ganze Land zum Beispiel gesagt, unter 16 kein Social Media. Und dann hat sie erzählt, wenn ich es richtig erinnere, Meta hat dann gesagt, nee, wir löschen nicht die ganzen Konten der 13-Jährigen und 14-Jährigen. Wir warten, bis die 16 werden. Dann dürfen sie es ja benutzen. Andere Plattformen haben gesagt, YouTube, dass sie nur noch bestimmte Bereiche freischalten und so weiter. Das heißt, jede Plattform, nahezu jede, geht anders mit diesem Verbot und den darin liegenden Regelungen um. Und sie sagte, das macht ja auch was. Dieser Diskurs läuft. Natürlich werden auch viele VPN, also diese Netzwerk, ich sag mal Tunnels benutzen, wie auch in China die Freiheitsmenschen diese Dinge benutzen, um vielleicht mal irgendwie Twitter zu lesen. Das ist dort verboten. Aber sie sagte, diese VPN-Geschichte sieht sie als fast zu vernachlässigenswert an. Die Debatte, die öffentliche, ist wichtig. Die Verbote, dass man die auch mit Haftungen in Regeln gibt, den Plattformen, und dass die Plattformen endlich klack, klack, klack selbst aktiv werden. Und dann kommt noch das andere Paket Bildung dazu.
Aber da sind wir vielleicht dabei, was ich vorhin meinte, Versuchslabor Australien, dass wir jetzt ja in Ruhe beobachten können, wie sich das entwickelt, wie Sie es ja gerade beschrieben haben. Also in Ruhe ist immer relativ zu sehen. Ich wollte nur darauf hinaus, das haben wir jetzt ja eben schon ein bisschen rausgehört, es geht um Sensibilisieren, es geht um Medienkompetenz. Und vielleicht weil wir das Wort Verbot immer so gern benutzen. Vielleicht geht es auch wirklich manchmal um in der Sprache sensibilisieren. Vielleicht ist vielleicht eher richtig, auch mal über Auszeiten von Social Media nachzudenken. Also wenn wir hier zum Beispiel, wir drei das Interview führen, jetzt hier in diesen Räumlichkeiten, Studio A, dann haben wir ja auch, jetzt mal ganz plakativ gesagt, natürlich unser Handy stumm geschaltet oder ausgemacht. Und ähnlich ist es ja auch denkbar im Unterricht oder so. Also es ist ja das eine, ob ich jetzt flächendeckend für unter 16-Jährige verbiete oder eben sage, es gibt Teilbereiche, wo wir uns eine Auszeit
können. Sie haben völlig recht, Herr Hucke. Ich war die Woche in der Ausstellung oben auf dem Petersberg zum Thema, also es das heißt Welt nicht genauso, schon da war. Und da geht es um Cannabis und auch die Folgen von Drogen. Und ich nicht mit einem Zeigefinger, sondern sehr spannend und sehr diskursiv. Und wir sollten dort unter anderem, wir waren so 20 Leute, das aufmalen, wurde auch die Wand gehängt, was uns viel Freude bereitet. Mhm. Und da hat, ich glaube, keiner ein Handy gemalt.
Was?
Da hat keiner, ich auch nicht, irgendwie eine KI gebaut. Sondern ich habe zum Beispiel zwei Menschen, weil ich auch jemand, das machen wir ja gerade, bin, der gerne mit anderen Menschen kommuniziert, Neues lernt, auch vielleicht Dinge weitergibt. Ich habe zwei Menschen gemalt, die miteinander reden. Andere haben andere Sachen gemalt. Und ich wollte mir nur damit sagen, wenn man weiß, was einem gut tut, dann kann man vielleicht Dinge, wo man weiß, dass es darum geht, dass ich dort gehalten werde, dass ich dieses immer weiter swipe, dass ich immer weiter drin bin, dass ich das nächste Insta-Reel gucke, dass ich die nächste TikTok-Videos mir anschaue, dass ich, wo ich ja nie weiß, was kommt, das ist ja nicht wie beim, das ist ja unglaublich, jetzt ist gerade das eine Thema, dann das andere, und wenn ich das weiß, dass es darum geht, dass man mein Verhalten triggert, dass man genau weiß, welche Themen mich interessieren, dass man mich ausliest und dann auch nicht Werbung auf mich loslassen kann, wenn man weiß, dass es darum geht, mich vor allem gerade bei Facebook die älteren Leute zu emotionalisieren, heiß zu machen, mich wütend zu machen, noch länger dran zu bleiben, noch mehr Video zu gucken, dann nehme ich dieses Gerät und ich mache mal gerade mit meinen und leg's an die Seite und hab lieber ein Gespräch wie jetzt.
Lassen Sie uns mal über Impulskontrolle reden. Das ist ja auch ein Lernprozess. Affektkontrolle, Impulskontrolle, die wir ja auch lernen müssen. Wir können uns dem hingeben, Dopamin als Lebensmittel. Ich weiß, das ist wie bei der Chipstüte. Es ist erst vorbei, wenn die leer ist. Genau. Weil dass die gleichen Regionen im Hirn angesprochen werden wie bei Heroin. Und bei dem Gerät ist es ja auch so. Und Sie haben es gesagt, die Jüngeren haben weniger Affekt-Impulskontrolle. Selbst mir fällt es schwer. Ich sage, genau wie Sie beschreiben, ich wollte nur mal kurz gucken und plötzlich sind 20 Minuten um. Ja. Was ist mit dir los? Leg das weg. Alter, was stimmt mit dir nicht? Wo ist deine Impulskontrolle? Es ist ja ein wahnsinniges Thema, was über diese technische hinausgeht. Und also ich meine, Sie sind ja der untypische Regulierer. Sie sind der untypischste Regulierer, den ich kenne. Eigentlich müssten Sie ja sagen, Verbot sofort. Sie sind ja jemand, der abwägt, der sagt, Moment, also wenn es das letzte Mittel, also als Jurist sagen, ist, wir brauchen Regeln. Ohne Regeln geht eine Gesellschaft nicht. Ich muss die Möglichkeit haben, sie zu durchbrechen, muss sie die Konsequenzen tragen. Aber ich frage Sie mal als Familienvater, als Mensch, als Hobbypsychologe, als jemand, der viel kommuniziert, ist das ein Lernprozess, dass wir es irgendwann schaffen, nicht 5 Chipstüten zu haben? Also ich kaufe eben nicht 5 Chipstüten und baller sie mir rein.
Also ich kaufe keine Chips mehr. Ich kaufe keine Chips mehr, weil ich esse, weil ich so dick werde sonst und weil ich.
Aber jetzt noch, ich weiß nicht, ob das Beispiel gut ist.
Das Beispiel ist gut. Das Beispiel ist sehr gut, weil die natürlich auch genau ausgerechnet haben, wie diese Chips krachen, wie das, was für ein Gefühl das im Mund gibt, was das für eine tolle momentane Situation ist. Und da ist es auch völlig egal, ob das total blöd ist und im Prinzip keine nahrhafte Sache ist. Aber zurückzukommen. Ich glaube, erstens sind viele meiner Regulierungskollegen auch toll und machen genauso guten Job. Das zweite ist, ich habe bei Corona gelernt, da haben wir Regeln gemacht. Da hat Herr Ramelow andere, wird es auch immer, ich denke, öfter auch mal hier erklärt haben oder wer auch immer, diese Regeln und diese ganzen Geschichten in die Welt gegeben. Es gab dann natürlich auch Polizisten und andere, die das versucht haben zu exekutieren. Da haben wir aber gemerkt, dass eine Gesellschaft Dinge nicht mehr akzeptiert. Und dass man, wenn man am Ende Regeln hat, kann man sich daran delektieren und erfreuen, aber dass man auf der anderen Seite mindestens so wichtig auch Verständnis, eine ethische Grundverortung, ein Wissen um die Bedeutung und einen Diskurs braucht, um dann ein Verhalten zu erzeugen. Also man kann nicht überall und sowieso nicht mit diesen Geräten, die wir zu Hause selbst auf dem Klo, Entschuldigung, oder im Schlafzimmer haben, man kann da nicht hineinregieren. Also da muss im Kopf was passieren und nicht irgendwie, dass man da Dinge verbietet. Und zurück, natürlich Bei jungen Menschen ist es eine andere Sache. Ich glaube schon, da ist in Schule, muss man das sehr, sehr schlau und smart. Wir machen da viele Lehrerfortbildungen, helfen da auch viel, machen viele Projekte, muss man das machen. Man muss aber auch sehen, ich habe heute gelesen oder war es gestern, dass in nur NRW zum Beispiel jetzt die 16-Jährigen für den Landtag wählen dürfen. Ist es wirklich schlau, dass wenn Menschen Moped fahren, Bier trinken und in den Landtag ihre Stimme abgeben dürfen, an dem Vorabend das erste Mal dann YouTube, Social Media und andere Sachen benutzen dürfen, gesetzlich.
Ach so.
Ist das wirklich so schlau? Wollen wir nicht am Ende, die fangen auch manchmal mit 15 schon einen Job an, eine Lehre. Wir machen auch Fortbildungen im Bereich Medienbildung mit Handwerk und andere und bei den Innungen und merken, wie sehr da auch die Meister da quasi auch Schwierigkeiten haben, die Kids noch zu verstehen, aber die Kids vielleicht auch umgekehrt, die analoge Welt der Meister, sodass wir schon sehen müssen, wir müssen digitale Kompetenzen aufbauen und die gehen nicht mit dem Fingerschnipsen. Die gehen langsam und zügig. Zum Glück haben wir in Thüringen seit über 20 Jahren den Kurs in der Schule Medienkunde, wo in vielen Fächern das Digitale angesprochen wird. Und wir haben jetzt seit einiger Zeit auch das Fach Medienbildung und Informatik.
Genau. Informatik.
Und wir sind, und zwar ganz bewusst hat mir damals der Minister erklärt, Medienbildung am Anfang. Weil er das als Schwerpunkt, er hat das ein bisschen kopiert, aber nicht ganz, in MacPom, da heißt es genau andersrum.
Helmut Holter war das damals.
Genau, ja. Genau. Und da wird es auch andersrum gelebt. Bei uns ist aber die Medienbildung, zumindest vom Anspruch her, ein ganz wichtiger Teil. Also, aber das ist nur ein Teil. Deswegen Elternfortbildung, Lehrerfortbildung, Erzieherfortbildung, die Menschen informieren, vielleicht noch viel stärker in den Kommunen, in den Bibliotheken, in den Häusern wie hier. Sie als Radio Frei machen auch viel Medienbildung. Die Türen müssen offen sein. Menschen müssen in der Lage sein zu wissen, ich will mich informieren über das Thema Enkeltrick. Ich will mich informieren über, was kann ich mit dem Handy machen und wo sollte ich aufpassen? Wo werde ich süchtig gemacht? Meine Kinder, meine Enkel vielleicht. Und dafür braucht es Stellen, dafür braucht es Anlaufstellen. Da kann man sich auch bei die Landesmedienanstalt wenden. Aber da braucht es noch viel, viel mehr. Und mein Ziel ist eigentlich nicht mehr, dass ich abends ins Bett gehe und mich freue, dass wir wieder ganz viele Projekte gemacht haben als Medienanstalt. Auch in dem Wissen, dass Sie und andere, wir arbeiten ja alle eng zusammen, viel tun. Sondern das Ziel muss sein, in Zeiten von KI, und da komme ich zum Anfang, wo wirklich eine Dimension von Entwicklung sich gerade aufbaut, ich hoffe, habe ich nicht recht, aber die einem auch, weiß ich, Rose, aber ja, die haben ein bisschen Angst machen
natürlich,
kann.
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen genau, frage ich dass wir dort in die Fläche gehen und rausgehen in die Kommunen, nicht vielleicht bis zur letzten Milchkanne, aber wirklich der Anspruch, da ist Thüringen sehr weit im Vergleich zu anderen Ländern, wie wir Dinge ausrollen, um diese Themen aufzugreifen.
Ich überlege jetzt gerade, also nur noch mal nachgefragt, ob ich den Link noch mal hinkriege, weil Sie das eben mit dem Wählen für 16-Jährige erwähnt haben. Das klang jetzt so, als ob Sie das nicht in einem richtigen Einklang finden, wenn auf der einen Seite Sie schon zu früh die 15-Jährigen da auf Social Media losgelassen werden und dann sich daraufhin schon mit 16 wählen. Also Sie sind dann eher dafür, da ein bisschen länger zu warten, so klang das jetzt für mich.
Es gibt auch ja, also erstens, gute Bekannte und Kollegen von mir sind in dieser, ich glaube, 12, 13-köpfigen Arbeitsgruppe bei der Bundesfamilienministerin und arbeiten dort mit. Und ich bin auch in der Kommission für Jugend- und Medienschutz. Und dort ist auch der EMA, der bis vor kurzem der Vorsitzende, jetzt auch dort reingegangen und wird auch unsere Themen weitertragen. Ich bin ganz, will auch mich nicht abducken vor der Frage. Ich bin ganz sicher der Meinung, es braucht Regeln und Schutzregeln, verpflichtende Regeln, gerade auch für die Altersverifikation oder wenn man das nicht will. Manchmal hat man da dann Ausweis wie bei Lotto oder bei, keine Ahnung, wenn ich ein Bankkonto eröffne. Da gibt es auch Altersschätzungssysteme, Age Verification Systems, wir als KJM, Kommission für Jugend- und Medienschutz, lizenzieren die auch mehr oder weniger. Da gibt es tolle Möglichkeiten. Die müssen noch verbessert werden, aber dann übrigens auch eingesetzt werden. Warum ist ein Pornoangebot nicht mit einem Altersverifikationssystem verbunden? Das heißt nicht, dass dann keiner von uns wird das nutzen, aber wenn einer das nutzen will, soll er das nutzen. Das ist nicht verboten für Erwachsene. Ja. Aber es ist verboten für junge Menschen. Und sie werden auch in ihrer sexuellen Entwicklung nicht befördert, wenn sie Dinge sehen, die sie vielleicht dann machen wollen und die nur bedingt am Ende für ein erfülltes Sexualleben gut ist. Und deswegen, glaube ich, ist das, wir klagen ganz massiv gegen die großen, großen Porn, Hub, YouPorn und so weiter seit Jahren und sind da auch auf einem guten Weg. Aber die müssen und könnten ein AVS, ein Verifikationssystem problemlos einführen. Die könnten sogar ein Age Estimation, also ein Schätzungssystem einführen. Da würden wir, wenn wir das aufmachen wollten, und ich gucke da manchmal rein, weil ich auch beruflich rein muss, dann würden die sehen, ach, ist der Fasco über 18 oder wir haben da so bis 22 und dann geht das Ding auf. Und wenn eben ein 12-Jähriger reingeht, dann ist es nicht wie heute, dass er, und da ist zum Beispiel Twitter oder Haushalts X eine Entschuldigung, Pornoschleuder geworden. Was da drin zu finden ist, ist unvorstellbar. Dann muss er nicht mit einem Klick nur einmal kurz versuchen oder kriegt vom Kumpel noch einen Link geschickt, sondern es ist eben nicht so einfach. Also mehr Haftung, mehr Regeln und ganz klare Ansage, wenn es Dinge nicht klappen. Und übrigens auch mehr Ressourcen, mehr Geld für die, die Aufsicht haben. Aber das zweite Paket ist Bildung, Information, Sensibilisierung.
Nochmal zurück zur Chipstüte. In allen Regalen stehen die Chipstüten. Wir laufen hier lang, überall stehen sie. Es stehen die Schnapsflaschen, es stehen die Chipstüten, die Pornohefte, alles steht rum. So. Ja. Und jetzt, ich komme jetzt mal auf den Juristen und auf den vielleicht auch Gesellschaftswissenschaftler, der Sie jetzt mal als Mensch auch sind. Wie stellen Sie sich das Modell der Zukunft vor, wie wir das hinkriegen, dass wir auf der einen Seite nicht nur regulieren, einschränken, bevormunden, auf der anderen Seite dieser komische Begriff von Freiheit, der ja dann auch kommt, Freiheit ist, dass ich alles machen kann. Nein, es geht ja auch um Rücksicht. Wie ist da Ihr Gesellschaftsmodell, wo wir versuchen, gesund miteinander zu leben?
Also es braucht Diskurse. Also ich glaube, das ist sehr, sehr schwer und man kann schon fast sagen, die One-Million-Dollar-Frage. Wenn man da eine Antwort hat, dann hat man eine Chance, wie eine digitale Gesellschaft in Zeiten von KI, ich sag mal, gesund wachsen und auch gesund diese nutzen und auch erleben kann. Aber ich will mich davor gar nicht drücken. Also ich glaube, es ist ein Mix von vielem. Wir müssen es schaffen, dass wir einen Diskurs führen, dass wir uns interessieren. Es ist nicht so, dass dieses Thema digitale Welt, Handys, online, das ist nicht bloß ein Thema, wenn ich mir mal bei der Deutschen Bahn ein Ticket kaufen will. Wir müssen uns klar machen, das nimmt uns so ein und hat eine solche Wirkung. Da ist der Enkeltrick, da ruft dann meine Tochter an und dann schicke ich dir 10.000 Euro und das ist natürlich alles ein Witz, alles gelogen. Das ist nur eine Facette. Also ich muss deswegen übrigens habe ich auch mit der ARD und mit anderen Anstalten Kontakt aufgenommen. Gesagt, ihr erreicht noch viele Menschen. Was macht ihr da? Die haben auch jetzt so einen Arbeitskreis gegründet. Gerade die Tage war dort ein großes Treffen, weil wir da, glaube ich, auch mittlerweile immer mehr auf gutem und bestem Weg sind. Das Thema ist auch für mittlerweile in den Gesetzen auch denen jetzt zugeworfen, sodass sie unabhängig davon auch das stärker machen wollen. Also es ist ein Diskurs, es ist ein Aushandlungsprozess, es ist ein auch mit mir selbst, was will ich wissen? Viele Leute interessiert diese Technik nicht. Ich habe zum Beispiel überhaupt kein Interesse, vielleicht ist es bei Ihnen anders, an Autos. Ist doch mir egal, wie diese Kiste fährt. Okay, aber die soll fahren. Aber wenn ich jetzt wüsste, dass ich morgen vielleicht auf diesem Ding am Ende explodiert werde oder ich muss mir ein Auto kaufen, das nicht mehr ein Steuer hat, sondern dass es selbstfahrend ist, dann muss ich mich damit beschäftigen und muss wissen, will ich dieses Risiko eingehen. Wenn ich, Stichwort Fake News, wenn ich zum Beispiel, um ein Bild zu nutzen, mal wieder, wenn ich nicht mehr weiß, weil wie Fake News oder die Bilder oder die Videos, ich nicht mehr weiß, was stimmt. Sie machen ja auch viele KI-Videos. Es ist unglaublich, was für eine Schnelligkeit da die Technik ist. Wenn ich das nicht mehr weiß, stellen Sie sich mal vor, wir nehmen ein anderes Beispiel. Sie, Herr Hucke, Herr Rose, wüssten nicht mehr, ich habe ja auch einen Förderbescheid dabei, Sie kriegen ja jedes Vierteljahr Geld und es ist ja nicht, dass ich da kommen will als Nikolaus, sondern es ist ja auch klasse und wichtig eingesetzte Rundfunkgebührenmittel. Aber wenn ich jetzt das Geld als Bargeld mitbringen würde und Sie nicht mehr wüssten, weil das Geld mittlerweile in Kopie, die exakt und perfekt sind, geschwemmt ist in ganz Erfurt und sie nicht mehr wissen, ob das Geld, das der Fasco jetzt bringt, wahr ist oder ob es Fake-Geld ist, ob es Falschgeld ist, dann ist diese Gesellschaft nicht mehr am Funktionieren. Und so ähnlich läuft es langsam in Bezug auf Fake News. Wir wissen vieles nicht mehr. Wir wissen nicht mehr, ob es stimmt. Wir wissen das Bild nicht mehr, das Video nicht mehr in Kürze, die Nachricht nicht mehr. Und wenn ich das nicht mehr weiß, was ist die Konsequenz?
Oh, hören Sie auf, Herr Fasco. Aber jetzt kriege ich so ein komisches Gefühl, so ein mulmiges Gefühl, weil das ja Vertrauen ist ja die Grundlage unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens.
Exakt.
Wenn ich nicht mehr, also ich kann alles überprüfen, wenn ich dem Arzt, dem Ding, ich gebe meine Kinder in eine Einrichtung, ich muss Vertrauen haben, dass es so, also das ganze Miteinander basiert auf Vertrauen. Wenn das bröckelt, bröckelt dann nicht auch die Gesellschaft, wenn ich noch mal Öl in die Wunde zu
geben, Sachen Öl ins Feuer zu geben. Genau, da wollte ich hin. Ich finde, das ist die Währung der digitalen Welt. Vertrauen. Und wenn wir nicht Instrumente entwickeln, wem vertrauen wir überhaupt? Wir vertrauen der Familie. Da ziehen sich dann viele in die Familie zurück. Das hatten wir zu DDR-Zeiten erlebt, das erleben wir und wissen wir, dass es in Russland so ist. Da sagen alle, zumindest die meisten, Politik, lasst mich in Ruhe. Wahrscheinlich belügt ihr mich vielleicht auch nicht, aber macht euer Ding. Ich habe keine Lust mehr. Also man zieht sich zurück. Ja. Wie vertraue ich noch Menschen, die mich zum Beispiel informieren wollen? Welche Kriterien habe ich da? Das sind die Grundfesten, die wir zum Beispiel in der Medienbildung in der Schule aber auch mit Senioren und Senioren vermitteln. Dass ich auch lerne, wie kann ich hinterfragen, ob der MDR, wo manche sagen, das ist Staatsfunk, den glaube ich nichts mehr. Die TA, die TLZ, den glaube ich nichts mehr. Da sitzen aber Journalisten und genauso hier bei Radio Frei, die wirklich mit Werfe, mit einer ethischen Ansatz, mit dem Anspruch, Dinge zu erzählen, die stimmen und Menschen zusammenzubringen, damit man einen Diskurs und damit auch irgendwann eine Haltung entwickeln kann. Diese Aufgabe von Gesellschaft und von Journalismus, die haben viele gar nicht mehr in Verständnis. Und das auch ein Stückchen dann zu lernen, wem vertraue ich jetzt in den Medien oder wenn ich natürlich das Geld hole bei der Landeszentralbank, da oben in der Nähe vom Wirtschaftsministerium in Erfurt, dann wird es wahrscheinlich schon stimmen. Da haben ja hoffentlich Experten, die dieses Geld erkennen. Wenn ich es aber da drüben bei einem Restaurant ausgewechselt bekomme, da bin ich dann unsicher. Also Sie merken, Sie müssen am Ende, wir alle, eine entwickeln, wem wir vertrauen, müssen Kriterien entwickeln und dann braucht's parallel hoffentlich Akteure, Strukturen, Regeln, Haftungsfragen, Strafgeschichten im Notfall, auch Akteure wie wir als staatsferne Einrichtungen, als Landesmedienanstalten, die am Ende auch genau dahin gucken, im Zweifel auch für Gesellschaft aktiv werden.
Wie kriegen wir die Balance hin? Eine gesunde Skepsis ist gut, kritisch ist
immer.
Also das ist sowieso gut. Wenn ich aber allem misstraue, dann werde ich, will nicht so ein Grummliger werden, der sagt, jetzt kommt der Handwerker, der will mir bestimmt was aufschwatzen. Und jetzt kommt der Arzt, das muss ich. Also ich werde so grundgrummlig und nicht nur einfach skeptisch, sondern ich zweifle alles an und habe keine. Das ist eine Gesellschaft, in der ich eigentlich nicht leben will. Aber wenn wir nicht aufpassen, geht's in die Richtung, oder?
Genau so ist es. Also ich glaube, und deswegen habe ich ja vorhin auch versucht, deutlich zu machen, dass ich da zumindest Sorge habe, wenn wir uns nicht um Dinge kümmern und Dinge laufen lassen und eine KI am Ende, um jetzt mal das Thema wieder KI aufzugreifen, am Ende wird uns viel ersetzen, wird viel in den Verwaltungen machen, da wird ganz viel passieren und es sagen zumindest nicht wenige, dass die Unternehmen, die keine KI machen, von denen gefressen werden, die mit KI kommen, die mit weniger Leuten die besseren Ergebnisse haben. Warten wir es mal ab, es gibt natürlich auch Ausnahmen, zum Beispiel im Pflegebereich und anderem, da werden wir auch Kinderbetreuung, vielleicht bei der Krankenhäuser wird es vielleicht noch mehr KI geben. Warten wir mal ab. Aber ich will zurückkommen auf Ihre Frage. Wir müssen am Ende verstehen, dass die Welt sich tsunamihaft entwickelt und dass wir, wenn wir nicht in der Lage sind, da mitzuhalten, entweder ängstlich werden, da holt uns übrigens bestimmte politische Seiten auch dann ab, oder wir krummelig, haben Sie gesagt, skeptisch, überskeptisch werden, negativ werden, dann sind wir vielleicht auch, dass wir nicht mehr wählen gehen, dass wir alles schlecht finden. Und jetzt, ich glaube, wir drei sind alle positive Menschen. Das ist ein Glück zum Glück, auch in schwierigen Zeiten. Aber wir müssen wissen, dass wir als Gesellschaft die Menschen in einen Diskurs bringen. Dafür gibt's auch Sie, wir, da gibt es Medien, da gibt es andere Orte. Ich habe vorhin die Kirchen erwähnt, die Stiftungen, Sozialverbände, Gewerkschaften. Die Themen müssen dort diskutiert sein mit den Akteuren, die andere Menschen erreichen. Und dann nicht, das ist nicht das allerwichtigste Thema der Welt. Gesundheit ist wichtig, Nachhaltigkeit ist wichtig, Klima ist wichtig, aber es ist auch wichtig. Und dann kriegen wir, glaube ich, erst wird informiert, Wissen erzeugt, dann wird ein Austausch entstehen und dann gibt's eine gesunde Balance. Und ich glaube, übrigens, um jetzt nicht negativer zu werden, als ich sein will, ich glaube, dass wir vor auch sehr spannenden und sehr interessanten und auch guten Zeiten stehen. Ich habe es am Anfang so nebenbei gesagt. Ich glaube, die Nachhaltigkeit, also das Thema Klima, das Thema Stromnutzung, das Thema Gesundheit, ganz viele Bereiche auch in der Wirtschaft wird besser und leichter werden, weil wir hoffentlich auch die neuen Möglichkeiten nutzen, aber kümmern, kümmern, kümmern. Und am Schluss wollen wir nicht die Vasallen sein, sondern die selbstbewussten, skeptischen, nicht krummeligen, aber Nutzer einer neuen digitalen Welt.
Sie haben ja am Anfang auch mal gesagt, das Beispiel aus der Schweiz, Tim Berners-Lee, also Internetpionier, also dass dann das World Wide Web im Grunde für jeden nutzbar war. Wir können wahrscheinlich, um das auch mal die Kreise ein bisschen größer zu ziehen, jetzt in dieser Zeit, im Jahr 2025 sind wir gerade noch so, gar nicht absehen, wo die Entwicklung ist. Wir sind ja so mittendrin. Ich weiß, Angela Merkel wurde zum Beispiel mal belächelt über den Ausdruck, das Internet ist für uns alle noch Neuland, weil wir können es ja, das ist vielleicht als Sie die Frage, im Augenblick zum Beispiel noch gar nicht sehen, wohin uns, also dass KI im Alltag nicht mehr wegkommt, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, aber in welche Richtung sich das entwickelt und wie die Leute lernfähig sind, können wir nicht.
Nee, akzeptiere ich nicht.
Akzeptieren Sie nicht?
Nein, ich sage jetzt ganz ehrlich.
Jetzt kommt's.
Nein, weil mit dieser Einstellung können Sie in 10 Jahren nochmal kommen und sagen, jetzt erklären wir es. Das ist ein Fluss, das ist eine Entwicklung, die wenn's, ich habe letztens einen Film gesehen im ZDF, da hat eine Frau, und es war echt ein bisschen traurig, die ist Anfang 60, hat gesagt, ich habe mich nie gekümmert um diese ganze Internetkrams. Und dann hat sie versucht, ein Ticket zu ziehen am Automaten. Und sie hat dafür eine Hilfestellung bekommen, so eine Nanny. Und war glücklich, dass sie es hingekriegt hat. Ich dachte, mein Gott. Ich erlebe Menschen auch in meinem Umfeld, die diese Art von Menüs auf diesen Geräten nicht kennen, die kein Gefühl dafür haben, wie sie am Ende wirklich eintauchen können, weil sie sich nicht interessiert. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber sie werden immer mehr abgenabelt. Und das entsteht auch vielleicht sogar dann so ein Gefühl wie, ja, ich bin auch analog, die sind alle schon so blöd digital. Also nein, sie müssen leider diese Dinge, da bin ich ziemlich sicher, genauso wie man vielleicht bei der Frage, was muss ich und darf ich essen? Wie muss ich mich bewegen? Was sind für Dinge, die mich auch gesundheitlich und anders voranbringen? Auch politisch, die Debatten. Ich muss mich kümmern, es ist eine Hohlschuld und ich muss in der Lage sein, am Ende eine Entwicklung zu fühlen. Wir machen als Landesmedienanstalt hier in Thüringen ganz viele Vorträge und versuchen meistens Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ein Gefühl zu erzeugen, was zum Beispiel mit KI geht, damit sie am Schluss, und das ist mir ganz wichtig, einen Riesenspaß auch damit haben. Was glauben Sie, wie ich mich immer freue, wenn Herr Rose tolle Videos ins Netz stellt, die KI generiert sind. Wenn ich mich selbst freue, wenn ich da irgendwas hinkriege und das meinen Freunden schicke. Und das ist einfach eine sehr tolle Sache, aber eben auch nicht ungefährlich. Und beides, aber so ist das Leben. Und beides macht's aus. Und deswegen kümmern, kennenlernen und am Schluss kompetent nutzen.
Ich ergänze noch mal, ich glaube, Angela Merkel, um es nochmal aufzugreifen, hat das nicht im Sinne gemeint von einfach fließen lassen und wird schon, sondern eher so auf Phänomene eingehend. Das war damals schon länger vorbei, aber Sie werden sich vielleicht noch an das Phänomen Second Life erinnern, zum Beispiel, wo es immer hieß, das ist jetzt der nächste neue heiße Scheiß. Ja. Und dann war es aber gar nicht so. Deswegen weniger Aufgeregtheit war vielleicht so das Stichwort, was Angela Merkel auch meinte.
Ich hoffentlich bin natürlich emotionalisiert und freue mich ja auch, wenn wir so über diskutieren, hoffentlich nicht aufgeregter als sein muss. Aber in meinen Vorträgen oder in unseren Vorträgen ist auch ein Teil, wo es um die Frage geht, ist das ein Hype? Ist es was, was jetzt unglaublich, weil es auch politisch wichtig ist? Ich meine, Donald Trump hat, ich glaube, 500 Milliarden und es gibt ein Video im Netz, mehrere, aber wo er diese ganzen großen Oligarchen, sage ich mal, diese Tech-Oligarchen eingeladen hat und die sind alle, ich sag mal zumindest, sehr charming, sehr nett und sehr ihrem großen Chef gegenüber gefühlt. Das sind die reichsten Menschen der Welt, die plötzlich ganz nett sind, wo ich denke, was läuft da ab? Wollen die noch mehr Geld? Warum muss der reichste Mann der Welt mehr oder weniger den Kopf senken, wenn einer ihm gegenüber sagt, na, was machst du denn? Was ist denn los? Wenn das so ist, da muss da was drinstecken an Kraft, an Möglichkeiten, an Zukunft, an Macht, die wir uns gar nicht vorstellen können. Um zurückzukommen und diese Frage, ist es ein Hype? Und dann Metaverse war mal vor 2-3 Jahren ein Riesenthema. Da hat sogar dann Facebook sich umbenannt in Meta, weil der Chef Zuckerberg gesagt hat, alle werden demnächst in dieser Meta, in dieser zweiten Welt, Second Life, in so einer anderen Welt digital miteinander kommunizieren. Das war wohl zumindest noch ein Hype und ist wieder nach unten gegangen. Ich glaube aber, wenn wir sie sehen, die selbstfahrenden Autos, ich habe gerade eine gute Bekannte von mir, ist gerade in Amerika. Ich habe ja Einreiseverbot in Amerika, weil der Vizepräsident hat gesagt, alle, die Social Media beaufsichtigen, sind Zensurbehörden und die haben mit ihren Familien kein Recht mehr, in USA einzureisen. Ich bin mal gespannt, ich habe jetzt auch nicht vor, demnächst hinzufahren, aber ich habe das schon sehr ernst genommen. Das hat übrigens auch Rubio, der Außenminister, nochmal bestätigt und ich habe übrigens auch Einreiseverbot, nur um jetzt da die Ehre zu halten, auch nachdem wir Russia Today nicht zugelassen haben, hat Herr Lavrov gesagt, alle, die mit dieser Entscheidung, Russia Today ist eine Enkeltochter des russischen Staates, kann nie in Deutschland eine richtige Rundfunklizenz wie Radio Frei kriegen, weil sie eben Staat sind und sie sind ja auch staatsfern. Das ist die Grundlage einer Medienarbeit und Lavrov hat damals die Außenministerin in Deutschland, die bei ihm war, an dem Tag, als wir entschieden hatten in Berlin, ziemlich agitiert, wie wir gehört haben und hat am Nachmittag, ich habe mir zu Hause, na, nicht aufs Klo gehängt, aber irgendwo abgeheftet, eine Presse Meldung gemacht, habt ihr auch gepostet, dass alle, die mit dieser Entscheidung Russia Today zu tun haben, einreisen, auf einer geheimen Liste sind und nicht mehr in die Russische Föderation einreisen dürfen. Aber das nur am Rande. Ich wollte nur jetzt gerade sagen, mir geht es am Ende wirklich darum, dass wir diese Entwicklungen sehen und das Bewusstsein haben und verstehen, dass da Mächte sehr stark mit riesigen Mitteln, und da ist Europa ein ganz kleines Tierchen leider, obwohl wir ganz tolle Forscher hier haben, dass wir diese Mächte verstehen müssen und dann uns damit auch ausrichten. Und ich will nicht, dass wir vielleicht in 30, 20 oder 15 Jahren, so wie heute, wir haben demnächst bei uns in der Medienanstalt den Umstieg auf Microsoft 365, das werden viele Unternehmen schon haben, aber auf meine Frage, gibt es eine Alternative, sagen meine Kolleginnen im Haus, nö. Ja, wenn man ehrlich ist, nein. Wir sind alle nahezu alle Microsoft abhängig, zumindest ab einer gewissen Stufe. Das sagen auch viele Länder, das sagen viele Kommunen. Und am Ende muss ich sagen, wenn wollen wir das haben, wollen wir abhängig sein, wollen wir Vasallen sein? Nee, wir wollen selbstbewusst, skeptisch und am Schluss, ich sag mal, auch sehr kreativ mit diesen neuen Möglichkeiten umgehen.
Hm. Eine letzte Abstraktionsfrage nochmal. Als wir uns kennengelernt haben und die sind dann hierher gekommen, als derjenige, der auch hier den Ossis gezeigt hat, wie das mit dem Mediensystem funktioniert und da war Smartphones, waren noch nicht online, dennoch eine rasante Entwicklung. Das waren ja Umbrüche, die wir uns selber nicht vorstellen könnten. Wenn ich Ihnen damals gesagt hätte, Herr Fasko, wenn wir uns in 20 Jahren wiedersehen, dann haben sie Einreiseverbot nach Amerika und nach Russland. Dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, oh, mit der Hose, was nimmt denn der für Drogen, für neue sind.
Ja, das stimmt schon. Also wir haben uns kennengelernt vor deutlich über 30 Jahren.
Ist das so?
Ja, also ich bin seit Anfang der 90er Jahre hier und ich habe übrigens nicht den Ossis, wie Sie gesagt haben, erklären wollen, wie die Medien funktionieren, sondern habe vieles gelernt. Und eine der Dinge, wir waren das erste Land in Deutschland. Wir haben
auch viel von Ihnen gelernt,
schon. Ich habe vieles gelernt, auch von Ihnen und anderen. Und ich habe, muss nur eins sagen, nur als Beispiel. Eine der Dinge, die ich auch früh gelernt habe, wie in der DDR Medien genutzt, aber auch gelesen, in Anführungszeichen ausgelesen, zwischen den Zeilen gelesen worden ist. Und ich weiß noch, dass ich damals mit dem Ministerpräsidenten und dem Chef der Staatskanzlei diskutiert hatte, über genau diese Kompetenzen, die man in der Zeit einer Diktatur haben musste. Wenn ich dieses neue Deutschland lese, was ist da wirklich gemeint? Mhm. Und ich war letztens in so einem Bunker in Frauenwald, glaube ich, war das so ein Stasi-Bunker, da liegen die alten Zeitungen der DDR, das ist so ein Atombunker, liegen da. Die habe ich mir abfotografiert, das ist wirklich spannend zu lesen, wie die Zeitungen waren. Und ich hätte wahrscheinlich mich genauso teilweise belogen gefühlt und manipuliert. Aber zurück. Und ich habe damals dem Ministerpräsidenten und dem Chef der Staatskanzlei vorgeschlagen in meiner damaligen Funktion, dass wir doch in ein Gesetz reinschreiben, dass eine Aufgabe der Medien, und übrigens jetzt ist es heutzutage sogar auch ihre Aufgabe als Radio Frei, ist dieses Thema Medienbildung, Medienkompetenz haben wir damals es vor allem genannt, zu vermitteln und auch dieses Verständnis und dieses Wissen um Medien zu vermitteln. Und wir waren am Ende, das war 96, das erste Land in Deutschland, das ist in ein Mediengesetz geschrieben und einer Einrichtung, bei uns waren es die Landesmedienanstalt, zugeworfen als Aufgabe. Heute ist es überall und auch die Öffentlich-Rechtlichen haben diese Aufgabe, nicht weil wir so schlau und toll waren, aber auch deswegen, weil wir diese Erfahrungen der Anfangszeit, übrigens damals kam im gleichen Gesetz 96 die Verpflichtung rein an die Landesmedienanstalt, was für ein Glück, Bürgermedien zu schaffen. Sie haben als Radio Frei, teilweise wurden Sie ja gejagt an der Zeit des Piratensenders, aber Sie haben als Radio Frei dann auch eine Art Bürgerradio, heute ist es eine andere Struktur, schon gehabt und wir haben am Ende, glaube ich, alle zusammen und vor allem Sie daran nicht bloß teilgehabt, Sie haben aktiv das mitbewirkt, dass wir mehr Vielfalt im Freistaat haben. Und das zu haben in einer großen Stadt, aber auch in kleineren Städten, noch mehr, wenn es ginge. Und vielleicht auch irgendwann mal durch diese Geräte, die so toll sind, die wir nicht den ganzen Tag benutzen sollen, dass wir noch junge Menschen und Eltern und Ältere dazu bringen, vielleicht auch in ihren Regionen stärker Vielfalt mitzuerzeugen. Das ist noch so eine Vision, die ich hätte.
Und nun? Tja, das ist ganz gut, Vision, das Stichwort, weil das Problem in der Zukunft, hat der Mark Twain mal gesagt, ist, dass man sie nicht vorhersagen kann. Und deswegen mal
mir fällt noch was ein, das habe ich gerade, weil Herr Rose es gefragt hat. Ich habe gerade letztens bei 70 Jahre Hochschulfunk Ilmenau war ich gewesen und habe da eine kleine Rede halten dürfen. Und da kam eine Frau auf mich zu und sagte, erinnern Sie sich, dass wir 1994 ein Gespräch hatten, eine Stunde lang, so wie wir jetzt reden gerade. Und ich war damals ganz frisch, ganz neu. Und die sagte, wenn ich es hinkriege, ich habe letztens die Kassette gefunden, dann schalte ich mal das um und mach's digital. Und ich habe das jetzt vor wenigen Tagen gekriegt, habe dieses, also 30 Jahre, mein Sohn sagte, du hast ja eine Stimme wie ein kleiner Junge, da war ich, wie gesagt, Anfang 30 war ich da und habe dieses einstündige Interview gehört und ich war ziemlich baff, weil viele der Themen, über die wir heute reden, schon damals mit in meinem Wissen, Bewusstsein und auch in Erfahrungen, auch hier gerade mit den Erfahrungen, ich war ja auch schon Anfang der 90er oder Ende der 80er Jahre hier und habe ein bisschen mitgewirkt, aber ganz, ganz, ganz mühhaft, als ich beim demokratischen Aufbruch mithelfen durfte, aber diese Dinge sind angelegt gewesen anscheinend damals schon und ich war echt ganz baff, als ich dieses Gespräch von damals dann nochmal gehört habe. Und es war auch ziemlich ergriffen auch.
Und jetzt könnte man sagen, die Relevanz ist weg. Lineares Radio braucht keiner mehr. Bürgerfunk ist irgendwie Ort für Medienbildung. Aber lineares Radio, wenn wir uns in 5 Jahren treffen, gibt es nur noch KI-generierte Playlists mit Musik. Und hat denn die Relevanz von Rundfunk? Müssen sie uns dann noch lizenzieren? Es ist gerade die Diskussion, wird es DAB geben? Und machen wir uns um Sachen Gedanken, die längst tot sind?
Viel wichtiger als die Lizenz geschenkt. Wir können auch ohne Lizenz, das ist im Webradio so, Aufsicht machen. Das ist entscheidend, dass jemand auch mit drauf guckt. Nie vorher, das wäre Zensur, immer nur nachher. Mhm. Lieber Herr Vance, lieber Herr Rubio, was wir machen mit Social Media ist, dass sie die Regeln einhalten sollen. Was wir machen auch mit Sendern wie mit Radio Frei. Ganz, ganz selten, die Bürgerradio, fast nie haben wir Vorfälle, dass wir natürlich auch mal ab und zu gucken und dann auch, wenn wir Hinweise bekommen, die Dinge überprüfen. Also sie brauchen vielleicht keine Lizenz und wenn ist sie am Stück nicht schlecht, weil sie sie haben für eine gewisse Zeit, weil damit verbunden, aber ist viel wichtiger, ist ihre Übertragungskapazität, nämlich die UKW-Frequenz oder später mal eine DAB-Frequenz. Und darüber hinaus ist damit verbunden die Finanzierung. Sie kriegen ihr Geld vornehmlich aus dem Rundfunkbeitrag. Das muss man den Hörerinnen und Hörern auch immer wieder sagen. Die 18,36 Euro, die sie zahlen, und das ist weniger, als wenn man ins Kino geht und sich eine Cola holt, ist für einen Monat sowohl das öffentlich-rechtliche Programm als auch viele Private, die da auch noch Unterstützung kriegen, aber das sei mal dahingestellt, aber vor allem die nicht kommerziellen, auch Radiosender, wie zum Beispiel der Radio Frei. Sie kriegen eine gewisse Summe und mit der müssen sie, und es ist echt nicht viel, nicht genug, sage ich mal, es ist viel Geld natürlich für den normalen Menschen. Und mit diesem Geld müssen sie mit viel Ehrenamt gepaart und mit viel Kraft und Lust gepaart, müssen sie ihr Programm machen. Und die Frage war, wo werden wir in 5 Jahren sein? Wenn sie die Themen aufgreifen, wenn sie die Menschen erreichen, wenn sie die Leute von der Straße holen, deswegen ist es auch sinnvoll, sprachen wir drüber, nicht irgendwo in Gispersleben im hinteren Raum zu sitzen, sondern auch in der Stadt zu sein. Nichts gegen Gispersleben. Wenn ihnen das gelingt, in Zeiten, die wahrscheinlich sogar dramatischer, sicherheitspolitisch problematischer, klimabezogen nicht einfacher werden, dann sind sie ein Ort, wo die Stadt stattfindet. Dann sind sie ein Ort, wo die Menschen sich treffen und wo sie sich austauschen. Das haben wir ja vorhin gesagt und, glaube ich, auch rausgearbeitet. Diskurs ist die zentrale Aufgabe von Institutionen neben den Regeln und am Ende soll es dazu führen, dass es Angst auf Vertrauen entsteht. Also deswegen, ich glaube, ja, natürlich wird Radio Frei weiter existieren, wenn die Frage insinuiert war. Und natürlich werden Bürgerradios entweder in Form von Netzen oder als Radios oder beides immer mehr eine Bedeutung haben, wenn die Menschen auch reingelassen werden.
Mhm. Das. Oh, jetzt müssen wir doch weitermachen. Ich dachte, wir können jetzt mal Schluss machen einfach. Nee, aber es kommt immer wieder. Trotzdem die Frage nach der Relevanz, nach dem linear produzierten Rundfunk, nach dem kuratierten, die einen wollen es. Es bleiben so viele Fragen offen, Reinhard.
Es bleiben viele Fragen offen, deswegen warten wir übrigens nicht 5 Jahre, bis Sie wieder hier sind, sondern werden Sie vorher nochmal sprechen. Wir werden natürlich das alles weiter mitverfolgen und Sie werden dann hier wieder bei Radio Frei zu Gast sein. Wir bedanken uns erstmal bis hierhin. Vielleicht darauf können wir uns einigen, Carsten, bis hierhin bei Jochen Fasko. Gerne. Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt. Kommen Sie gut ins neue Jahr und das ist eigentlich für uns fast die wichtigste Frage. Ich hoffe, oder schaffen Sie es dann zumindest so zwischen den Jahren mal das Smartphone auszuschalten, Herr Fasko, und mal so ganz klassisch.
Das ist echt, das ist die fieseste Frage am Schluss, muss ich ehrlich sagen, weil da muss ich ehrlich sagen, ich bin da auch ein gebranntes Kind und merke das auch. Ich darf zum Glück vieles von dem, was ich mache, sogar Fernsehen und Radio, sind ja auch meine Pflichttätigkeiten, machen, was andere so eher als Freizeit ansehen. Ich zu meiner Schande muss ich gestehen, was ich wirklich für mich sehr schwer korrigiert bekomme. Ich lese, denn ich höre sehr viele Hörbücher. Ich lese beruflich unglaublich viel, meistens digital, aber sich ein Buch hinzusetzen, ein Buch zu lesen, ist echt noch eine Sache. Und ich habe unter anderem ein Buch liegen, einerseits das neue Buch von Markus Wehner hier, der hier in Thüringen, hier aus Erfurt,
von der FAZ,
der ein tolles Buch geschrieben hat. Wir wollen auch dazu mal demnächst eine Veranstaltung machen über, ich sag mal, auch sicherheitspolitische Lage. Und ich habe auch das neue Buch mir geholt über einen, sag mal, umstrittenen Politiker in Thüringen, das auch gerade rausgekommen ist. Und diese zwei Bücher liegen bei mir zu Hause. Und ich verschenke auch viele Bücher, aber ich weiß, dass es für mich wirklich schwer ist, diese Zeit abzuknapsen, wo ich am Schluss rumblättere und nicht rumswipe, wie es Neudeutsch heißt.
Was ist Ihre schlimmste virtuelle Chipstüte, wo Sie sagen, um Gottes Willen, wenn ich die einmal aufgemacht habe?
Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil ich gerade merke, dass ich bin sowieso immer mehr, also ich habe mich jetzt zum Beispiel ziemlich entfernt von X, also früher Twitter, weil ich das, was Elon Musk macht und wie er es macht und wie er es unverhohlen macht, für nahezu nicht mehr akzeptabel ansehe. Das kann jeder selbst entscheiden. Ich bin da noch drauf manchmal, aber am Ende bin ich dann auch schnell wieder runter. Ich poste da zurzeit seit Monaten schon nichts mehr. Oder Twitter oder wie das heißt. Mhm. Und Facebook ist, muss ich sagen, nicht uninteressant, aber ist auch wirklich eher so die alte Leute-Sache. Ich bin immer mehr jetzt, TikTok geht wieder ab und zu an, aber immer mehr bei Insta. Instagram ist für mich von der Lockerheit, Beliebigkeit, aber auch von der Information, ist für mich ein Medium, das ich immer mehr und immer öfter, und da merke ich auch, wenn ich da dran bin, dass ich da mal wirklich länger schon mal schnell mal eine halbe Stunde weg habe und denke, weißt du, wie es Ihnen geht?
Ja, also, na klar, deswegen frage ich ja. Ich frage nicht für einen Freund.
Also ja, den Freund, den gab es übrigens wirklich, den ich vorhin erwähnt habe, der dafür war, den Stecker mal ganz zu ziehen. Aber
hat auch recht, Detox ist wichtig.
Das gehört mit dazu. Wir bedanken uns nochmal.
Ja, wir ziehen jetzt auch den Stecker. Und Jochen Fasko mit zwei Handys. Haben Sie denn den Förderbescheid analog mit?
Den habe ich analog mit, den kriegen Sie gleich. Ja, und ich freue mich, dass Sie auch weiterhin die Möglichkeiten nutzen. Und ich kann nur sagen, viel Erfolg weiterhin. Ich weiß, dass alle Radiomacherinnen und Radiomacher hier mit einem riesen Herzblut dabei sind. Sie wissen, dass wir wirklich Riesenprobleme haben, noch die Finanzierung zu stemmen, ja, weil die Rundfunkbeitragsdiskussion, die vor allem gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerichtet ist, dazu führt, dass die Politik zurzeit zumindest keine großen Chancen mehr sieht, diese Rundfunkgebühren, sie heißt jetzt Rundfunkbeiträge, zu erhöhen. Und das heißt aber, wir haben wachsende Kosten, wachsende Personalkosten, Strom, Gas und so weiter, aber nahezu gleichbleibende Mittel. Das heißt, am Ende geht auch dieses weniger werdende Geld, gefühlt und wirklich weniger werdende Geld, geht natürlich ein Großteil auch an Sie. Und wir versuchen auch das, was irgendwie machbar ist, zu machen. Aber Sie wissen, ich habe es dabei. Sie haben genauso wie die nächsten Jahre, bin ich ganz sicher, wenn wir zumindest die laufende Lizenzzeit sehen, haben Sie eine große Chance. Und ich hoffe, dass wir lange, lange zusammenarbeiten. Aber Sie wissen auch, dass wir da noch ein ganz schön dickes Brett bohren müssen.
Wir zeigen jetzt noch die neuen Räumlichkeiten, die auch schon ein Jahr hier sind. Wünschen Ihnen alles Gute und genau, bis zum nächsten Mal. Danke, Jochen Fasko, Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt.